Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dingser. Hallo und herzlich willkommen. Polen unterzeichnet als erstes EU-Land den Safe-Kredit-Vertrag. Die von Russland angekündigte Waffenruhe zum 9. Mai hält nach ukrainischen Angaben nicht. Selenskyj rät von Teilnahme an Siegesparade in Moskau ab. Und warum sieht der Sicherheitsexperte Edward Lukas die Ukraine im Krieg gegen Russland weiterhin im Vorteil? Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem:
Warschau wurde von vielen berühmten Musikern besucht. Und die hatten auch die Gelegenheit, Chopin zu hören und auch wussten sofort, ein Genie. Nur später schrieb der Robert Schumann Hut ab, ein Genie, aber hier in Warschau wussten wir das vorher.
In der zweiten Folge unserer Chopin-Reihe begleiten wir den jungen Frederik ins Warschauer Lyzeum und in das intellektuelle Umfeld, das ihn prägte. Wir wünschen Ihnen eine zahnhalbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Polen unterzeichnet als erstes EU-Land den Safe-Kredit-Vertrag und Tusk und Meloni wollen die polnisch-italienischen Beziehungen mit einem neuen bilateralen Vertrag stärken. Polen unterzeichnet heute als erstes EU-Land den Kreditvertrag aus dem europäischen Safe-Programm zur Aufrüstung. Warschau ist der größte Empfänger des neuen Instruments und soll rund 43,7 Milliarden Euro erhalten. Noch im Mai ist ein Vorschuss von 6,5 Milliarden Euro vorgesehen. Mit dem Geld will Polen unter anderem den Schutzschild Ost, Drohnen- und Antidrohnensysteme, Munition, Raketen, Flugabwehr und Artillerie finanzieren. Ein großer Teil der Mittel soll in polnischen Betrieben bleiben und dort Aufträge und Arbeitsplätze sichern. An der Unterzeichnung in Warschau nehmen Regierungschef Donald Tusk, Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz und Vertreter der EU-Kommission teil. Am Samstag soll Litauen als zweites Land folgen. Russlands angekündigte Waffenruhe zum 9. Mai hält nach ukrainischen Angaben nicht. Präsident Volodymyr Zelensky meldete am Freitagmorgen mehr als 140 Beschüsse ukrainischer Stellungen und 10 russische Sturmangriffe. Außerdem seien russische FPV- und Lancet-Drohnen mehr als 850 Mal eingesetzt worden. Kiew sieht die von Russland geforderte Feuerpause nicht als Friedensgeste, sondern als Versuch, die Militärparade Wladimir Putins in Moskau abzusichern. Der Kreml hat die Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges über NS-Deutschland verkürzt und Moskau in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Selenskyj warnte ausländische Vertreter davor, am 9. Mai nach Moskau zu reisen. Die Ukraine erhalte Signale, dass einige Russland nahestehende Staaten dort vertreten sein wollen. Das ist ein seltsamer Wunsch in diesen Tagen. Wir empfehlen das nicht, sagte Selenskyj. Ministerpräsident Donald Tusk hat in Rom mit Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni über einen neuen bilateralen Vertrag gesprochen. Beide Länder seien zu ernsthaften Verhandlungen bereit, sagte Tusk. Polen und Italien verdienten Beziehungen auf höchstem Niveau. Nach Angaben beider Regierungschefs gibt es ähnliche Positionen zur Ukraine, zum Emissionshandelssystem ETS, zu EU-Mitteln, Kohäsionspolitik und Landwirtschaft. Tusk dankte Meloni für ihre Haltung gegenüber der Ukraine. Meloni verwies zudem auf Migration. Polen stehe bei der Verteidigung der EU-Außengrenzen gegen illegale Migration in erster Reihe. Zugleich dankte sie Warschau für die Solidarität gegenüber Flüchtlingen aus der Ukraine. Staatspräsident Karol Nawrocki hat Bartosz Grodecki zum neuen Chef des Büros für nationale Sicherheit ernannt. Grodecki ist Jurist und Verwaltungsfachmann. Er war früher stellvertretender Innenminister und befasste sich dort mit Migration, Zivilschutz, Krisenmanagement und sicherheitsrelevanten Aufgaben. Er folgt auf Sławomir Cenckiewicz, der Ende April nach einem Streit mit der Regierung Tusk zurückgetreten war. Im Zentrum stand Cenckiewicz' Zugang zu geheimen Informationen. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Der Sicherheitsexperte Edward Lukas sieht die Ukraine im Krieg mit Russland weiterhin im Vorteil. Der polnisch-belarussische Journalist und Oppositionsaktivist Andrzej Poczobut hat sich nach seiner Freilassung zu seinem Gesundheitszustand und den Folgen der Haft geäußert und der Sprecher der obersten polnischen Ärztekammer, Jakub Kosikowski, warnt vor einer zunehmenden Privatisierung des polnischen Gesundheitssystems. Mehr zu diesen Themen nun in der Presseschau. Im Studio ist Jakub Kukla.
Der Sicherheitsexperte Edward Lucas sieht die Ukraine im Krieg mit Russland weiterhin im Vorteil. In einem Gespräch mit der Zeitung Dziennik Gazeta Prawna erklärte er, zahlreiche frühere Prognosen über einen bevorstehenden Zusammenbruch der Ukraine hätten sich nicht bewahrheitet. Die Ukraine kämpfe nicht nur weiter, sondern könne Russland zunehmend unter Druck setzen. Lukas verwies darauf, dass ukrainische Streitkräfte inzwischen Ziele tief im russischen Hinterland angreifen könnten, nicht nur mit Drohnen, sondern auch mit eigenen Marschflugkörpern vom Typ Flamingo. Nach Einschätzung des Experten werde die finanzielle Unterstützung der Europäischen Union in Höhe von 90 Milliarden Euro der Ukraine ermöglichen, den Krieg noch über Jahre fortzusetzen. Der frühere Leiter des Zentrums für Oststudien, OSW, Adam Eberhardt, teilte die Einschätzung, dass Russland die Ukraine militärisch nicht besiegen könne. Zugleich zeigte er sich jedoch skeptisch hinsichtlich möglicher Friedensverhandlungen. Zwischen einem Russland, das die Ukraine zerstören wolle, und einer Ukraine, die ihre Existenz verteidige, gebe es aus seiner Sicht keinen realistischen Raum für Kompromisse. Eberhardt äußerte zudem Zweifel an einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Sicherheitsgarantien innerhalb der EU sowie wirtschaftliche Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und Transport, stellten aus seiner Sicht erhebliche Hürden dar. Zudem warnte er vor möglichen Migrationsbewegungen nach einem Kriegsende und prognostizierte eine wachsende Entfremdung der Ukraine von Europa, sollte das Land keine klare europäische Perspektive erhalten. Lukas widersprach dieser Einschätzung und zog Parallelen zur Debatte über den EU-Beitritt Polens in den 90er Jahren. Damals seien ähnliche Argumente gegen eine Aufnahme Polens vorgebracht worden. Letztlich entscheide jedoch der politische Wille über die Erweiterung der Europäischen Union. Gleichzeitig räumte Lukas ein, dass ein Scheitern der europäischen Integration der Ukraine langfristig zu Spannungen zwischen Kiew und Europa führen könnte, lesen wir in Dziennik Gazeta Prawna. Der polnisch-belarussische Journalist und Oppositionsaktivist Andrzej Poczobut hat sich nach seiner Freilassung zu seinem Gesundheitszustand und den Folgen der Haft geäußert, berichtet die Zeitung Super Express. Poczobut war seit 2021 in Belarus inhaftiert und wurde 2023 wegen angeblicher Anstiftung zum Hass sowie Handlungen gegen die Interessen des Staates zu 8 Jahren Straflage verurteilt. Hintergrund waren seine kritischen Äußerungen über den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Menschenrechtsorganisationen stuften ihn als politischen Gefangenen ein. Ende April wurde Poczobut im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen und anschließend nach Warschau gebracht. Hier wird er derzeit im Krankenhaus des polnischen Innenministeriums medizinisch untersucht. Er erklärte, dass sein Gesundheitszustand besser als erwartet sei. Zugleich falle ihm die Rückkehr in die Freiheit schwer. Nach eigenen Angaben leidet Poczobut unter wiederkehrenden Albträumen über die Haftzeit. Während der Gefangenschaft habe er keine nächtlichen Angstzustände erlebt. Nun kämen die Erinnerungen verstärkt zurück. Poczobut arbeitete über Jahre hinweg für polnische Medien und berichtete über die politische Lage in Belarus. Nach seiner Verurteilung wurde er in ein Straflager in Nowopolazk gebracht. Trotz der jahrelangen Haft schließt Poczobut eine Rückkehr nach Belarus offenbar nicht aus. Laut Super Express fragte er unmittelbar nach seiner Freilassung den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk, ob er eines Tages zurückkehren könne. Der Sprecher der obersten polnischen Ärztekammer Jakub Kosikowski warnt vor einer zunehmenden Privatisierung des polnischen Gesundheitssystems. In einem Beitrag auf dem Portal Zero.pl beschreibt er eine Entwicklung, bei der Defizite im öffentlichen Gesundheitswesen zunehmend dem privaten Sektor zugute kämen. Nach Ansicht Koschikowskis führt die eingeschränkte Verfügbarkeit von Diagnostik und Behandlungen im staatlichen System dazu, dass Patienten verstärkt auf private Anbieter ausweichen müssen. Dies bedeutet faktisch einen schrittweisen Rückzug des Staates aus seiner Verantwortung für die Gesundheitsversorgung. Der Autor kritisiert insbesondere das Gesundheitsministerium, dem er fehlende Reformkonzepte vorwirft. Die derzeitige Politik beschränke sich weitgehend auf kurzfristige Krisenbewältigung, ohne strukturelle Probleme nachhaltig zu lösen. Das Vorgehen gleiche nach seiner Einschätzung der Praxis früherer Regierungen. Koschikowski argumentiert zudem, dass das Gesundheitsministerium nach erfolglosen Auseinandersetzungen mit starken Interessensgruppen nun vor allem auf Einsparungen zulasten der Patienten setze. Diese seien die schwächste Gruppe innerhalb des Systems. Besonders kritisch bewertet er die zunehmende Verlagerung einzelner medizinischer Bereiche in den privaten Markt. Dieses Phänomen bezeichnet er als Stomatologisierung in Anlehnung an die Zahnmedizin, in der staatliche Leistungen stark begrenzt wurden und die meisten Patienten auf private Praxen angewiesen seien. Ähnliche Entwicklung beobachtet er inzwischen in der Psychiatrie, insbesondere der Kinderpsychiatrie, sowie in der Dermatologie. Künftig könnte dies auch die bildgebende Diagnostik betreffen, lesen wir auf Zero.pl. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba, für den Überblick. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Damit zur Musik. Warschau, Anfang des 19. Jahrhunderts, ein Land ohne Staat, eine Stadt unter russischer Herrschaft und ein Genie, das hier aufwächst. In der zweiten Folge unserer Chopin-Reihe nimmt uns Kamila Lutosteinska mit in den Kazimierzowski-Palast, den damaligen Sitz des Warschauer Lyzeums. Hier unterrichtet Chopins Vater Mikołaj, hier wohnt die Familie, hier knüpft Frederik Freundschaften, die ein Leben lang halten werden. Über die Schule, die Lehrer und das geistige Klima dieser Jahre spricht Kamila Lutosteinska mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut.
Wir sind am Kazimierzowski-Palast, Kazimierzowski-Palais, heute Teil der Universität Warschau. Zu Chopins Zeiten befand sich hier das Warschauer Lyzeum. Frederiks Vater unterrichtet an dieser Schule und die Familie wohnt im selben Gebäude. Chopin wächst also direkt im schulischen Umfeld auf. Er lebt, lernt und musiziert an ein und demselben Ort. Was bedeutet das für seine Entwicklung? Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Laskowski, Chopin wächst also direkt in einer Schule auf. Was ist das für ein Umfeld?
Das Warschauer Lyzeum war ein renommiertes staatliches Gymnasium für Jugend und das beste im Königreich Polen. Hier studierte Frederik Chopin von 1823 bis 1826. Die Schule, wie Sie sagten, befand sich im Kazimierzowski-Palais, heute Universität Warschau, und wurde von Samuel Bogumiulinde geleitet. Chopins Vater Mikołaj unterrichtete dort als Professor der französischen Sprache.
Welche Bedeutung hatte das Warschauer Lyzeum im damaligen Warschau?
So, das Warschauer Lyzeum besaß unter Frederik Chopin eine enorme gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung und diente während der Teilung Polens als Zentrum für die Herausbildung der polnischen intellektuellen und künstlerischen Elite. Seine vornehmste gesellschaftliche Bedeutung zeigte sich in vielen Aspekten, so zum Beispiel Schmiede der Eliten und Intellektuellen. Die Schule galt als die beste weiterführende Bildungseinrichtung im Königreich Polen und bildete junge Menschen aus, die später das politische und kulturelle Leben prägten. Es war ein Zentrum der polnischen Identitätsbildung, trotz politischer Zwänge. Die Schule wurde unter preußischen Herrschaft gegründet. Entwickelte sich das Lyzeum zu einem Ort der Bildung im polnischen Geist und förderte die polnische Kultur und die polnische Sprache. Dank eines Stipendiensystems, das auf Bedürftigkeit nachweisen basierte, zog das Lyzeum junge Menschen aus unterschiedlichen Verhältnissen an, darunter auch Schüler aus weniger wohlhabenden Familien. Es war selbstverständlich ein intellektuelles und künstlerisches Zentrum und es war wichtig für Fryderyk Chopin und für die damalige Polen.
Herr Laskowski, mit welchen Menschen kommt der junge Chopin hier in Kontakt?
So, hier lernt er eine Gruppe von Freunden kennen, mit denen er zeitlebens in Kontakt blieb. Darunter, das sind gut bekannte Namen für alle Musikliebhaber und alle Leute, die eigentlich Chopins Biografie kennen. So, die Namen sind Titus Wojciechowski, Jan Matuszyński, Wilhelm Kolberg, Julian Fontana, Dominik Dziewianowski und Konstanty Bruszak, die Freunde von Fryderyk Chopin.
Welche Rolle spielt dieses intellektuelle Umfeld für die Entwicklung des jungen Künstlers?
Es spielte eine bedeutende Rolle in seiner umfassenden intellektuellen, kulturellen und auch sozialen, das muss man auch sagen, Entwicklung, obwohl es eine allgemein bildende Schule und keine Musikfachschule war. So, es gab eine umfassende geisteswissenschaftliche Bildung. Die Schule unter der Leitung von Samuel Bogumił Linde bot ein hohes Bildungsniveau. Dort erwarb Chopin fundierte Kenntnisse in Literatur, Griechisch, Latein und selbstverständlich auch Polnisch, Geschichte und Geographie, die ihn zu einem weltoffenen Intellektuellen formten.
Ist also Chopin eher Teil dieser intellektuellen Welt Warschaus oder steht er schon ein wenig außerhalb als junges Genie?
Er war ein Genie geboren, aber die Frage wäre wirklich, wusste man schon, dass es einen so großen Genie gab? Selbstverständlich. Er spielte viele Konzerte, er veröffentlichte seine Werke schon hier in Warschau als junger Komponist. Er studierte und sein Professor Elsner wusste sofort, dass es ein erstrangiges Talent ist. Und auch Warschau wurde von vielen berühmten Musikern besucht. Und die hatten auch die Gelegenheit, Chopin zu hören und auch wussten sofort, ein Genie. Nur später schrieb der Robert Schumann Hut ab, ein Genie. Aber hier in Warschau wussten wir das vorher.
Und was nimmt er aus dieser Zeit im Kazimierzowski-Palast für sein späteres Leben mit?
Ich würde ganz kurz sagen, wunderschöne Erinnerungen, gute Bildung, viele Freunde und eine ewige Nostalgie.
Von hier aus beginnt sein Weg, der ihn später in einen anderen Ort in Warschau führen wird, den wir noch besuchen werden.
Eine akustische Reise durch das Warschau Chopins von Kamila Lotostajska. Die erste Folge sowie weitere Hintergründe zur Reihe finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl in der Sparte Beiträge. Und das war's auch schon für heute. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Wingsau. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.